Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und dazu begrüßt Sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Wenn Sie sich in einer halben Stunde etwas unwohl fühlen, dann liegt es vielleicht an den Themen dieser Sendung. Denn es geht um Affenpocken, die Langzeitfolgen einer Corona-Infektion und Infektionskrankheiten, die eigentlich in den Tropen auftreten, durch den Klimawandel, aber auch hier wahrscheinlich werden. Die Affenpocken breiten sich schneller aus als erwartet. Weltweit gibt es über 33.000 Fälle, knapp ein Zehntel davon in Deutschland. Die Betroffenen werden zwar meist wieder gesund, bislang sind nur 10 Todesfälle bekannt, aber sie leiden häufig unter starken Schmerzen. Auch deshalb steigt die Nachfrage nach der Impfung. Doch der Hersteller kann nicht so schnell liefern, wie der Bedarf steigt. Deshalb wird in den USA jetzt nicht mehr ins Unterhautfettgewebe gespritzt, sondern in die Haut selbst. Dafür reicht nämlich ein Fünftel des Impfstoffes. Doch die Methode hat Nachteile. Der Wissenschaftsjournalist Volkert Wildermuth hat sich informiert.
Die Haut ist die Schutzschicht des Körpers. Sie muss sich als erstes mit vielen Erregern auseinandersetzen. Deshalb liegen hier auch besonders viele Immunzellen. Für das medizinische Personal ist es aufwendiger, in die dünne Hautschicht zu impfen, aber die Wirksamkeit ist größer. 2015 hat eine kleine Studie gezeigt, dass bei den Affenpocken ein Fünftel der Impfstoffmenge ausreicht, wenn direkt in die Haut statt in das darunterliegende Fettgewebe oder in den Muskel injiziert wird. Darauf setzen nun die USA.
Die Idee der amerikanischen Zulassungsbehörde dahinter ist, dass mit dem gleichen Volumen an Impfstoffen quasi intradermal eine bessere Wirksamkeit bei der Möglichkeit, mehr Menschen mit der gleichen Anzahl an Impfstoffen impfen zu können, gegeben ist.
So der Infektiologe Christoph Spinner vom Münchner Klinikum rechts der ISA. Gerade weil die Immunreaktion stärker ist, kam es in der Studie aber auch zu heftigeren Nebenwirkungen an der Injektionsstelle. Bei der Europäischen Gesundheitsbehörde EMA wird die intradermale Impfung deshalb noch geprüft. Deutschland hat vergleichsweise viel Impfstoff zur Verfügung. Deshalb hält auch Christoph Spinner die Empfehlung der Ständigen Impfkommission STIKO für ausreichend, nicht wie eigentlich vorgesehen, 2 Dosen zu spritzen, sondern erst einmal nur eine. So lassen sich doppelt so viele Menschen effektiv schützen, zumindest für einige Monate.
Es gibt Daten, die darauf hinweisen, dass die zweite Impfung gar nicht so sehr für den anfänglichen Schutz, sondern vor allem für die Aufrechterhaltung des Schutzes erforderlich ist.
Die Deutsche AIDS-Hilfe schätzt, dass etwa 500.000 Menschen hierzulande eine Impfung benötigen. Für etwa die Hälfte wird in näherer Zukunft eine Dosis Impfstoff zur Verfügung stehen. Beim Hersteller Bavaria Nordic lagert Impfstoff Vorprodukt für 13 Millionen Dosen, die den USA gehören, und für weitere 2 Millionen Dosen, mit denen derzeit rund 40 andere Staaten beliefert werden. Der Engpass ist die Abfüllung in die Fläschchen, aber hier ist Bavaria Nordic gerade dabei, andere Unternehmen mit einzubeziehen. Trotzdem wird wohl auf absehbare Zeit nicht jeder geimpft werden können, der das möchte. Die STIKO verweist darauf, dass die Impfung nur für einen relativ kleinen Personenkreis vorgesehen ist. Das sind zum einen Personen mit hohem Infektionsrisiko, aktuell vor allem Männer, die häufig Sex mit wechselnden Männern haben. Die zweite Gruppe sind Personen mit engem körperlichen Kontakt zu bereits Infizierten. Das wäre eine sogenannte Postexpositionsprophylaxe. In Deutschland hat sich ein 4-jähriges Mädchen bei den Eltern angesteckt. Die STIKO hat darüber gestern beraten und sagt, der Impfstoff ist zwar erst ab 18 Jahren zugelassen, aber es gibt Studien mit ähnlichen Impfstoffen, die gezeigt haben, dass sie auch Kinder gut vertragen. Von daher wäre auch in dieser Altersgruppe nach Risikokontakten eine Impfung grundsätzlich möglich. Wie hoch die Wirksamkeit der Impfung in Deutschland ist, untersucht gerade eine Studie der Charité, an der auch Christoph Spinner beteiligt ist.
Wir sehen auch schon Einzelfälle von Infektionen mit Symptomen trotz Impfung. Bietet auch die Impfung keinen hundertprozentigen Schutz. Sie verhindert aber zumindest sehr zuverlässig schwere und damit ja für die Patienten wirklich auch schmerzhafte Verläufe.
Weil die Impfung aber die Übertragung der Affenpocken nicht effektiv verhindert, reicht sie alleine nicht aus, den Ausbruch einzudämmen.
Es kommt trotz Impfungen darauf an, Gelegenheit, Sexualkontakte entsprechend einzuschränken, denn dadurch sinkt auch die Möglichkeit, der Infektionsübertragung.
Volkert Wildermuth berichtete. Die Sommer werden länger und auch heißer in unseren gemäßigten Breiten. Die Zahl der tropischen Nächte hat im Laufe der letzten 20 Jahre zugenommen. Die Winter werden insgesamt immer milder. Und diese klimatischen Veränderungen begünstigen das Überleben von Pflanzen und Tierarten, die sonst nur auf der Südseite der Alpen oder in den Tropen heimisch waren. Das betrifft auch tropische Mückenarten, die wiederum Krankheiten aus südlicheren Gegenden übertragen können. In dieser Woche wurde eine internationale Studie veröffentlicht, die sich mit der erhöhten Infektionsgefahr im Zuge des Klimawandels befasst. Demnach treten mehr als die Hälfte der bekannten Infektionskrankheiten, begünstigt durch den Klimawandel, häufiger auf. Welche von ihnen wir in Deutschland erwarten müssen, darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Professor Jan-Felix Drechsler vom Institut für Virologie an der Charité gesprochen und wollte von ihm wissen, welche Krankheiten werden denn auch hier durch die wärmeren Temperaturen begünstigt?
So genau können wir das noch gar nicht sagen. Wir sehen aber, dass die Voraussetzungen für bestimmte Infektionskrankheiten, die wir bisher nur aus den Tropen kennen, auch in Deutschland immer besser werden, beziehungsweise dass eben diese Krankheiten auch hier heimisch werden könnten. Und da denke ich jetzt vor allem an die Erkrankungen, die durch Vektoren, wie zum Beispiel Mücken, übertragen werden. Und hier kann man jetzt einiges nennen, aber wir wissen zum Beispiel ja, dass wir jetzt auch die letzten Monate immer wieder Fälle von Westnilfieber hatten, gerade in Leipzig und in Berlin auch. Und dass das eben nicht mehr Fälle sind, die wir früher von Reisenden kannten, dass jemand sich während der Urlaubsreise in ein tropisches Land angesteckt hat und krank zurückgekommen ist, sondern wir sehen, dass die Menschen das hier bekommen haben. Und das ist natürlich ein komplexes Bild und wir verstehen das noch gar nicht genau, was das jetzt bedeutet in Deutschland und ob diese Erkrankungen jetzt für immer in Deutschland bleiben werden. Wir sehen aber sehr wohl, zum Beispiel beim Westnilfieber, dass die wärmeren Sommer, nicht nur an sich wärmer, sondern auch länger warm und auch feuchtere Sommer, und das ist ja unzweifelhaft mit dem Klimawandel assoziiert, dass das eben das Heimischwerden von solchen eigentlich tropischen Erregern und ihren Mücken, wobei das zwei verschiedene Sachen sind, erleichtert.
Das Westnilfieber ist eine der Krankheiten. Können Sie noch andere benennen?
Ja, generell, das Westnilfieber hat einen kleinen Vorteil gegenüber anderen durch Mücken übertragene Erreger, weil das Virus, das das Westnilfieber auslöst, das Westnilvirus, auch Vögel infizieren kann, zum Beispiel Zugvögel. Und dann in solchen infizierten Zugvögeln, die ja Tausende von Kilometern zurücklegen können und dann infiziert in Deutschland ankommen und dann hier gestochen werden und dann sticht die Mücke, nachdem sie sich beim Vogel infiziert hat, halt uns. Und durch diese Zugvögel hat das Westnilvirus einen riesen Vorteil, in weit entfernte Regionen wie Deutschland zu kommen. Hier aber im Rahmen der Erwärmung bessere Möglichkeiten auch zu bleiben. Das ist also eine Sache. Ganz generell sehen wir aber, dass bestimmte Erreger wie Mücken der Gattung Aedes für die menschliche Gesundheit sind vor allem zwei relevant, nämlich Aegypti und Albopictus. Und auf Deutsch nennen wir die Gelbfiebermücke oder die asiatische Tigermücke. Und diese Erreger machen uns natürlich große Sorgen, weil diese Vektoren.
Das sind die Überträger, ne? Nicht die Erreger.
Genau, das sind nicht die Erreger, genau. Und das macht uns große Sorgen, denn die sind in den Tropen dafür verantwortlich, dass solche Erkrankungen wie Dengue-Fieber übertragen werden, Zika-Fieber, Chikungunya und viele weitere. Und das ist natürlich äußerst unerfreulich. Und wir wissen, dass eine dieser beiden Mücken es noch nicht geschafft hat, bei uns heimisch zu werden, weil die sehr an die warmen Temperaturen der Tropen angepasst ist. Aber Aedes albopictus ist eine etwas robustere Mücke. Und die hat es durchaus geschafft, aus Südeuropa, wo sie schon heimisch ist, auch in Süddeutschland sich so langsam festzusetzen. Und wenn man sich die Entwicklung der letzten Jahre anguckt, kann man sehen, wie das immer weiter nach Norden kriecht. Und es ist also gar nicht gewagt, die Vorhersage zu treffen, dass wir auch in Deutschland eben immer mehr, in immer mehr Gegenden auch Populationen dieser Mücken haben werden, die dann eben auch solche sehr gefährlichen Krankheiten übertragen könnten. Dass man sich auch in Deutschland wieder mit Erregern infiziert, die wir wirklich nur noch in den Tropen verorten, dass das steigt, ist nicht von der Hand zu weisen. Und in diese Richtung geht ja auch diese aktuelle Studie aus Nature.
Sie haben jetzt gerade gesagt, dass die tierischen Überträger, also die Mücken, zugenommen haben. Gibt es noch andere tierische Überträger, die sich durch die Folgen des Klimawandels vermehrt haben?
Ganz generell ist es so, dass die Verbreitung von Tieren, die früher in unseren Breiten nicht heimisch waren, zunimmt. Und viele solcher eingeschleppter Arten, da denke ich aber noch nicht an Erreger, sondern erstmal an solche Tiere einfach, sogenannte Neozoen, haben es nicht so einfach, weil eben unsere Winter doch noch kalt genug sind und lang genug sind, dass viele dieser Arten es nicht schaffen, dauerhaft sich hier bei uns zu etablieren. Und jetzt komme ich zu den Erregern, denn das ändert sich ja. Das heißt, es wird wärmer, unsere Winter werden kürzer und weniger kalt und es wird weniger lang weniger kalt. Also wir haben nicht mehr Wochen am Stück, wo bestimmte Minustemperaturen immer erreicht werden, sodass wir eben sehen, dass sowohl Vertebraten, also Wirbeltiere, als auch die Invertebraten, sowas wie Mücken und Zecken, eben ein immer leichteres Spiel haben, bei uns heimisch zu werden. Und auch hier gilt, wir können noch nicht genau absehen, welcher Erreger diese Tiere dann zu uns bringen. Aber dass das Risiko, dass sie das tun, steigt, ist klar.
Die Verbreitung ist ja dann über Zecken oder Mücken. Wie sind denn dann die Übertragungswege? Ist es immer, wenn man gestochen wird oder, wie Sie es vorhin geschildert haben, über Vögel, die vielleicht ihren Kot irgendwo verlieren und man isst dann unbedacht eine Himbeere vom Strauch?
Die Himbeere vom Strauch, das sagen wir unseren Kindern ja immer alle, man soll keine Beeren pflücken unter Kniehöhe so ungefähr.
Der Fuchsbandwurm.
Der Fuchsbandwurm. Das hatten wir schon lange als Erkrankung in unseren Breiten. Das ist also eher so bei diesen durch Vektoren übertragenen Krankheiten, dass tatsächlich der Vogel auch gestochen wird und die Mücke uns danach sticht.
Ach so.
Genau, aber trotzdem ist die Frage durchaus berechtigt, weil wir in den letzten Jahren lernen mussten, zum Beispiel im Rahmen des Zika-Ausbruchs in Lateinamerika 2015, 2016, dass unsere Annahme, dass diese Erreger immer über einen Vektor, also zum Beispiel eine Mücke oder eine Zecke, weitergegeben werden zwischen Menschen, dass das gar nicht so ist. Das ist zwar immer noch der wichtigste Übertragungsweg, aber es scheint eben so zu sein, dass manche dieser Viren durchaus auch von Mensch zu Mensch übertragbar sind. Beim Zika-Virus zum Beispiel ging das leider auch über den Geschlechtsverkehr, zwar in einem geringeren Prozentsatz der Erkrankungen als bei den durch Mücken übertragenen, aber eben doch so, dass man es epidemiologisch bereits in Betracht ziehen muss. Und das kann also alles uns noch blühen, dass wir auch noch lernen müssen, wie sehr solche Viren auch Mensch zu Mensch übertragbar sein könnten und auch wie lange.
Was würden Sie generell sagen, wie kann man sich schützen gegen diese neu eingeschleppten tropischen Krankheiten oder sich hier neu etablierenden tropischen Krankheiten?
Also wir werden ganz viel erstmal lernen müssen von den Ländern, die diese Überträger schon lange mehr oder weniger erfolgreich bekämpfen. Das heißt zum Beispiel, dass wir uns mit der Kontrolle von Mücken auseinandersetzen werden müssen, die nächsten Jahre und Jahrzehnte, mehr als wir das bisher tun. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das fängt natürlich immer mit dem eigenen Schutz zu Hause an. Das könnte zum Beispiel bedeuten, dass man in besonders befallenen Regionen in diesen Monaten auch unter einem Moskitonetz schlafen würde zum Beispiel. Das kennen auch viele Deutsche ja aus den Hinweisen, wenn man in solche Länder in Urlaub fährt, dass man sagt, langärmelige Hemden benutzen, Stoffe auf die Haut auftragen, die für die Mücken unangenehm sind oder für die Zecken, dass man unter Moskitonetzen schläft, dass man im Endeffekt auch versuchen muss, wie das eben zum Beispiel in Ländern mit sehr starken Häufungen von Denguefieber gemacht wird, dass man überlegen muss, ob man versucht, die Mücken auszurotten oder zu ändern. In diesen Ländern laufen große Programme über genetisch veränderte Mücken, um zu versuchen, die Mücken eben zu dezimieren. Und das ist natürlich nichts, was wir im Moment in Deutschland auf dem Schirm haben, sondern das ist eben im Bereich der Tropenmedizin zu verorten. Und da geht es, glaube ich, vor allem erstmal um Bewusstseinswandel bei uns. Dass wir uns klar machen, dass das nicht etwas ist, was wir nur von uns wegschieben müssen, nach dem Motto, das interessiert uns nicht, was da in den Tropen passiert, sondern das kommt leider rasant zu uns.
Mit dem Virologen Felix Drechsler von der Charité sprach ich über das erhöhte Risiko für Infektionskrankheiten aus den Tropen. Dass von einer Corona-Infektion weit mehr Organe betroffen sind als die Lunge, ist schon länger bekannt. Kardiologen berichten von einer Beeinträchtigung der Herzfunktion auch nach der akuten Infektion. Und auch Neurologen beobachten die Langzeitfolgen nach Covid-19-Infektionen auf das Gehirn. Dass die Erkrankung auch Einfluss auf Nervenzellen und das Gehirn haben kann, ist bekannt. Riech- und Geschmacksstörungen und auch Konzentrations- und Gedächtnisstörungen treten während der Erkrankung auf. Mein Kollege Lukas Kuhlenbach hat sich auf der Alzheimer-Konferenz umgehört. Gibt es nun auch neue Erkenntnisse, ob diese Gedächtnisstörungen langfristig bestehen können?
Ja, zumindest mittelfristig, also einige Monate, das wissen wir heute schon, können diese Konzentrations- und Gedächtnisstörungen nach einer Covid-19-Erkrankung weiter bestehen. Das zeigen vor allem Studien, wo die Patienten nach ihren Symptomen befragt wurden. Auf der Konferenz nun präsentierten WissenschaftlerInnen aber noch einen neuen interessanten Aspekt. Forschende aus Argentinien haben nämlich untersucht, welcher Krankheitsverlauf der akuten Erkrankung diese kognitiven Einschränkungen nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 voraussagen könnte.
Und mit welchem Ergebnis?
Ja, interessanterweise ist nicht entscheidend, ob jetzt ein Patient im Krankenhaus gewesen ist oder eine Beatmung brauchte, sondern ob ein Geruchs- oder Geschmacksverlust auftrat. Ich habe mit Rebecca Edelmeier gesprochen. Sie ist Direktorin und Sprecherin der Alzheimer's Association und die organisiert die Konferenz. Und sie sagt dazu, so lernen wir auch mehr, dass dieser Geruchssinnesverlust ein Signal für etwas sein könnte, zum Beispiel eine Entzündungsreaktion. Und wir wissen auch, dass Entzündungen eine Rolle bei vielen neurodegenerativen Erkrankungen spielen, wie zum Beispiel bei Alzheimer. Also, auch diese Studie zeigt nun, da tut sich etwas im Gehirn bei Covid-19 und das ist auch unabhängig von der Schwere der Erkrankung.
Wissen wir denn, wie es zu diesen neurologischen Symptomen kommt? Befällt SARS-CoV-2 direkt die Nervenzellen?
Das ist sehr umstritten. Einen guten Überblick gibt hier das Themenpapier der nationalen Demenzstrategie in Deutschland aus dem März dieses Jahres. Da steht, dass bei anderen Coronaviren Forschende schon finden konnten, dass sie auch Nervenzellen direkt infizieren können. Aber bei SARS-CoV-2, das tritt ja über einen speziellen Rezeptor in die Zellen ein, den sogenannten ACE-Rezeptor. Und es ist unklar, ob der auch auf den Nervenzellen ist. Aber er ist auf jeden Fall auf den Gefäßzellen im Inneren des Gehirns. Und möglicherweise tritt SARS-CoV-2 auch über andere Wege in die Nervenzellen ein. Das zeigen jüngste Studien. So oder so, auch wenn es nicht in die Nervenzellen direkt eintritt, wir wissen, dass die Erkrankung Hirngefäße schädigen kann, dass Entzündungen im Gehirn auftreten. Und somit muss SARS-CoV-2 gar nicht unbedingt direkt die Nervenzellen angreifen. Auf jeden Fall zeigt eine Covid-19-Erkrankung schon so Auswirkungen auf das Gehirn.
Wenn wir also noch nicht so genau wissen, ob SARS-CoV-2 direkt die Nervenzellen befallen kann, sind dann diese neurologischen Defizite nicht vielleicht auch einfach nur eine Reaktion, die bei allen Infektionskrankheiten so auftreten kann?
Ja, durchaus sind Folgen für das Gehirn auch von anderen Infektionskrankheiten bekannt oder auch von generell anderen Krankheiten, die eine intensive Behandlung im Krankenhaus benötigen. Das kann auch wirklich langfristige Folgen für das Demenzrisiko haben. Das zeigt auch eine Studie, die jetzt auf der Internationalen Alzheimer-Konferenz präsentiert wird. Die ist noch von vor der Pandemie und die WissenschaftlerInnen untersuchen hier den Einfluss eines Aufenthaltes älterer Menschen auf einer Intensivstation auf das Demenzrisiko. Und das Ergebnis der Studie ist, ein Intensivstationsaufenthalt, der kann das Demenzrisiko verdoppeln. Rebecca Edelmeier betont, wir wissen momentan nicht, ob die Behandlung auf der Intensivstation allgemein oder die zugrunde liegenden Erkrankungen selbst zu diesem Risikoanstieg führen. Aber weil momentan so viele Menschen zusätzlich durch die Pandemie auf Intensivstationen zuletzt behandelt werden mussten, sind die Forscherinnen und Forscher natürlich in großer Sorge, dass die Zahlen an Demenzerkrankten in den nächsten Jahren hochgehen könnten. Ganz gleich, ob jetzt SARS-CoV-2 auch direkt selbst das Gehirn beeinträchtigt.
Also unabhängig davon, ob jetzt Covid-19 selbst im Vergleich zu anderen Infektionskrankheiten das Demenzrisiko noch mehr erhöht, ist die Aussage zulässig, dass durch die vielen zusätzlichen Krankenhausbehandlungen die Zahl der Demenzkranken sowieso steigen wird?
Ja, nach den Daten, die wir aus dieser Studie haben, sehr wahrscheinlich schon. Und eine US-amerikanische Studie aus dem letzten Jahr, die hat auch die Häufigkeit von kognitiven Einschränkungen 6 Monate nach einer Krankenhausbehandlung mit Covid-19 mit denen bei Influenza-Erkrankten verglichen, bei mehreren tausend Versicherten in den USA. Und die Covid-19-Gruppe, die hatte ein deutlich höheres Risiko für Gedächtnisstörungen als die Gruppe mit Grippe. Das deutet zumindest darauf hin, das sind jetzt ja nur kurz- und mittelfristige Auswirkungen, aber dass die Auswirkungen einer Covid-19-Erkrankung auf das Gehirn schon gravierender sein könnten als bei anderen Infektionserkrankungen. Und die langfristigen Folgen für die Zahl an Demenzerkrankungen, die müssen wir auf jeden Fall dann weiter beobachten. Rebecca Edelmeier, die spricht hier sogar von Jahrzehnten an Forschung, die uns da noch bevorstehen.
Über die Langzeitauswirkung einer Corona-Infektion auf das Gehirn sprach ich mit Lukas Kohlenbach. Und jetzt hören Sie die Wissenschaftsmeldung von und mit Piotr Heller.
In der Oder spielt sich ein rätselhaftes Fischsterben ab. Tausende tote Fische wurden in dem Fluss entdeckt, ein Teil davon auf Höhe der Stadt Frankfurt-Oder. Die Ursache ist bislang unklar, jedoch haben polnische Behörden an zwei Stellen eine giftige Substanz registriert. Außerdem sei der Sauerstoffgehalt im Wasser ungewöhnlich hoch. Laut Behördenangaben sei es möglich, dass eine Substanz mit stark oxidierenden Eigenschaften ins Wasser gelangt sei. Die Staatsanwaltschaft in Breslau ermittelt wegen eines möglichen Umweltdelikts. Die Stadt Frankfurt und umliegende Landkreise empfahlen gestern, den Kontakt zum Oderwasser zu meiden und keine Fische aus dem Fluss zu essen. Satellitendaten entlarven Mülldeponien als unterschätzte Methanquellen. Forscher aus den Niederlanden und Kanada haben in 4 Metropolen Methanquellen mit Hilfe eines Copernicus-Erdbeobachtungssatelliten aufgespürt. So konnten sie zeigen, dass die Städte Buenos Aires, Delhi, Mumbai und Lahore auch aufgrund der Mülldeponien bis zu 2,6 Mal mehr dieses Treibhausgases ausstoßen als bislang angenommen. Mit hochauflösenden Messungen spürten die Forscher zudem Bereiche innerhalb der Deponien auf, aus denen besonders viel Methan entweicht. Die Arbeit zeige, dass Satelliten bei der globalen Suche nach Methanquellen helfen können, schreiben die Forscher im Fachblatt Science Advances. Im Frühjahr 2020 machte sich der Covid-Lockdown auch unter Vögeln bemerkbar. Es gibt bereits verschiedene Studien, die zeigen, dass sich die Abnahme menschlicher Aktivität im Verhalten von Tieren widerspiegelt. Vogelkundler aus dem pazifischen Nordwesten der USA liefern nun einen weiteren Beleg. Mit Hilfe von knapp 1000 Freiwilligen zählten sie Vögel in Hinterhöfen oder Parks. Das Ergebnis? Während der Lockdowns fanden die Forscher weniger Vögel in diesen ruhigen Hinterhöfen und Parkanlagen als danach. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die Vögel sich freier in den Städten bewegen konnten, als die Menschen zu Hause geblieben sind. Nach den Lockdowns mussten die Vögel dann wieder in die ruhigen Gefilde zurückkehren. Ihre Arbeit zeige, wie wichtig solche Rückzugsorte für Vögel seien, notieren die Forscher in den Scientific Reports. Die Eisvorkommen unter der Marsoberfläche bleiben wohl hinter den Erwartungen zurück. Das zeigen Daten der Raumsonde InSight, die in der Nähe des Mars-Äquators Vibrationen misst. Sie stammen von Marsbeben oder Meteoriteneinschlägen und erlauben Rückschlüsse auf die Zusammensetzung des Bodens. Der sei weich und porös, wie US-Forscher in den Geophysical Research Letters darlegen. In den Poren gebe es wohl kaum Eis, zudem sei der Boden nicht durch wasserhaltige Mineralien zementiert. Diese Erkenntnis widerspricht der Vermutung vieler Experten, dass der Marsuntergrund reich an Wassereis sei. Zumindest am Äquator, das zeigen die neuen Daten, ist das nicht der Fall. An den Polen hingegen sind große Eisvorkommen bekannt. Eine gute räumliche Orientierung verbessert sprachliche Fähigkeiten. Diesen zerebralen Zusammenhang haben US-Forscher an Schülern im Bundesstaat Virginia belegt. Knapp 200 von ihnen besuchten einen Kurs, bei dem sie geografische Probleme auf digitalen Landkarten lösten. Verglichen mit Schülern, die an diesem Kurs nicht teilgenommen hatten, machte diese Gruppe größere Fortschritte bei sprachlichen Fähigkeiten. Das berichten die Forscher im Magazin Science Advances. Sie sehen damit eine Theorie bestätigt, wonach verbale Informationen von Hirnstrukturen verarbeitet werden, die sich dereinst für die visuell-räumliche Wahrnehmung entwickelt haben.
Sternzeit, 11. August. Das 100-jährige Rätsel der diffusen Bänder. Wir befinden uns im Jahr 2022 und die ganze Milchstraße ist von astronomischer Kenntnis besetzt. Die ganze Milchstraße? Nein. Von unbeugsamen, diffusen, interstellaren Banden besetzte Wolken hören nicht auf, der Forschergemeinde Widerstand zu leisten. So lässt sich frei nach Asterix eines der langlebigsten kosmischen Rätsel beschreiben. Schon vor genau 100 Jahren hat die Astronomin Mary Lee Hagger vom Lick-Observatorium in einem Fachartikel über unbekannte Linien in Sternspektren berichtet. Inzwischen sind rund 500 dieser diffusen Banden bekannt. Sie müssen auf Material zurückgehen, das in Gas- und Staubwolken irgendwo in unserer Milchstraße vorkommt und zeigen sich im Ultraviolett- und Infrarotbereich ebenso wie im sichtbaren Licht. Welche Teilchen dafür verantwortlich sind, ist völlig offen, bis auf eines. Ein Molekül mit 60 Kohlenstoffatomen, das die Form eines Fußballs hat, sorgt für eines der vielen Absorptionssignale. Um das zu belegen, kühlte eine Arbeitsgruppe diesen Stoff fast auf den absoluten Nullpunkt und minimierte den Druck, entsprechend den Bedingungen im Weltall. Ließ man Licht durch dieses Gas laufen, so zeigte sich eine der rätselhaften Spuren. Vermutlich gehen auch die anderen Absorptionslinien auf komplexe Kohlenstoffverbindungen zurück. aber es ist extrem schwierig, diese Moleküle bei Experimenten im Labor zu identifizieren. Es werden ständig weitere diffuse interstellare Banden entdeckt. Auch nach 100 Jahren wird das Rätsel der Mary Hagar noch größer.
Moleküle in Form eines Fußballs. Hier ist alles möglich. Doch jetzt geht es erstmal handfest weiter. Günter Hetzke erwartet Sie mit Wirtschaft und Gesellschaft. Dort geht es um die Milliardengewinne, die RWE erwirtschaftet hat. Und das Unternehmen verzichtet deshalb wohl auf die Gasumlage. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.
Forschung aktuell. Programmtipp.
Der Schützenplatz in Göttingen. In den Jahren 1942 bis 1945 gab es hier ein riesiges Zwangsarbeiterlager.
Um die 20 Baracken und etwa 1000 Personen und das ausschließlich Leute aus der Sowjetunion.
Heute erinnert nichts an die Internierten. Die Russin Lilia Derjabina aber hat die Bilder von damals bis heute vor ihrem inneren Auge.
Riesige LKW fuhren an das Badehaus heran. Die Leichen wurden aus dem großen Fenster auf einem Fließband heraustransportiert. Die das sahen, liefen durch das Barackenlager und berichteten, was vor sich geht.
Lilia, Zwangsarbeiterin, Zeitzeugin. NS-Geschichte zwischen Erinnerung und Aktenlage. Wissenschaft im Brennpunkt.
Am Sonntag um 16:30 Uhr.